Nick, es gibt ihn immer noch, den Taylor Swift-Effekt. Weißt du warum? Die
Ja, wahrscheinlich gucken mehr Leute.
vielleicht ein Ticken, um es genau zu sagen, 17% bei den Amerikanern. Es waren dieses Jahr, also jetzt am Sonntag, mal knapp 55 Millionen, die sich das Spielchen angeguckt haben. In der
Alter
Spitze
Schwede.
64 Millionen Zuschauer für ein Championship-Game. Das ist krank, liebe Leute.
Das ist
Das
sehr
ist wirklich
krank.
krank. Ja. Das ist, was ist das? Oh, jetzt mal 300 Millionen haben die. 300 Millionen haben die durch 50. Könnt ihr euch selber ausrechnen, wie viele es in Deutschland wären. Viele, auf jeden Fall. Sehr
Es waren
viele.
viele. Aber es war auch ein
Und
geiles Spiel. Also allein von der
es
Begegnung
war.
her war es ja schon ziemlich nice. Ich weiß nicht,
Das war.
ob Taylor Swift da auch so viel daran beteiligt ist, weiß ich nicht. Es scheint ja tatsächlich, dass da einige Leute nur wegen ihr einschalten, was ich irgendwie nicht checke. Aber da bin ich vielleicht auch einfach nicht die
Sie lieben die
Zielgruppe
Love
für.
Story. Sie lieben die Love Story. Ne,
Oh
danach haben sie sich
Gott.
ja auch endlich öffentlich mal geküsst und auf dem Feld und schieß mich tot. Aber auch die Deutschen, RTL hat eine Superquote rausgehauen mit 1,46 beim Spiel der Chiefs gegen die Ravens. Also war auch eine Superquote. Das scheint auch ein bisschen am Spiel gelegen zu haben, glaube ich. Ne? Das mal so als
Ich
kleiner
denke auch.
Einstieg, weil
Ich
ich
würde
glaube,
mal
den
sagen, der
Super Bowl.
Großteil hat immer noch fürs Spiel eingeschaltet. So wie wir und
Davon,
alle unsere Hörer und
das hoffen wir
Hörerinnen.
mal. Also ich auf jeden Fall. Ich habe wegen
Ich
dem Spiel
auch.
eingeschaltet und wegen der guten Werbung, der Essenswerbung.
Ah, es geht. Mittlerweile finde ich die auch nicht mehr so gut in den USA. Außer die iPhone-Werbung, die ist top. Mit den singenden
Oh. Ach so,
Steckdosen.
ja gut, ja gut.
Ja,
naja,
musikalisch wird
lass
es
uns
hier heute
los.
nicht, weil Stecker
Nee,
fehlt.
heute. Nee, lass uns einfach loslegen, oder? Keiner soll singen, sonst vergessen wir noch irgendwas,
Ja,
wenn
aber
Stecker fehlt.
ein Song haben wir für euch.
Quarterback Sneak, der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominix.
Und damit herzlich willkommen zu Quarterback Sneak, dem NFL-Podcast mit mir, Dominik Rosing. Und heute machen wir wieder eine kleine Dominik-Party mit dem Dominik Wildegans. Hallöchen.
Doppel-D, Hallöchen.
Doppel-D heute wieder.
Das war ja
Doppel-D
mal
ohne
unsere
S.
ursprüngliche Idee, bevor wir dann noch Stecko hatten, ne? Doppel-D. Aber das haben wir dann gelassen, aus Gründen.
Aus guten Gründen. Wie geht's dir? Hast du das Conference Final Wochenende gut überstanden?
Ja, ich habe es sehr gut überstanden, weil ich meine neue Strategie granatenmäßig durchziehe. Dass ich nur das frühe Spiel live anschaue und das
Lame.
späte, ja, wenn du mal eine Tochter hast oder ein Kind, sprechen wir uns nochmal. Und
Zwinge ich von Anfang an mitzugucken.
ich wünsche dir viel Erfolg. Und dann das erste, also das Spiel das späte Spiel gucke ich mir dann ganz früh morgens in der 40-Minuten-Version an, ohne auf mein Handy zu schauen vorher. Das macht es wesentlich angenehmer, was meinen Schlafrhythmus angeht und meine Fitness.
Ja, wie gesagt, ich bin ja kein Fan von der 40-minütigen Version. Da wird so viel guter Kram rausgeschnitten und zu viele gute Wiederholungen. Und da verpasst man irgendwie trotzdem, obwohl man eigentlich alles
100%.
sehen sollte, verpasse ich da zu viel. Und ich glaube, gerade bei dem Niners Lions-Spiel könnte man noch einiges so drumherum verpasst haben, was an
Es
Analysen
ist,
angeht. Ich
ja.
meine, selbst Kommentatoren im Stadion haben das eine oder andere verpasst.
Ein Ticken. Man kann ja mal so einen Touchdown, kann man mal übersehen. Also, ne, das gibt's halt mal. Meine
Unser
Güte.
Stecko. Also ich habe heute mit ihm gesprochen und er hat es mir erklärt. Aber er soll's selbst hier erklären, wenn er wieder da ist nächste Woche. Deswegen schon mal kleiner Spoiler: Nächste Woche ist er natürlich wieder da. Heute muss er sich leider entschuldigen, weil sie heute zu dieser Uhrzeit jetzt aus dem Hotel raus mussten und es geht direkt weiter, die Vater-Sohn-Reise. Deswegen er ist heute nicht dabei und erzählt dann nächste Woche, wie es dazu kam, dass er den Touchdown von Jameson Williams, obwohl er im Stadion war, nicht gesehen hat.
Meine Güte, gibt's halt mal. Ne?
Ja, mei, ey, komm, passiert. Also alles.
In Bayern sagt man ja Mai.
Ja, es gibt Dramatischeres, glaube ich. Hat
Genau.
er sonst gut gemacht.
Auf jeden
Ja,
Fall.
aber wir starten erstmal mit dem ersten Spiel, Domi. Die Baltimore Ravens und die Kansas City Chiefs. Und wer uns auf Instagram folgt, der hat hat meine Reaktion wahrscheinlich auf Instagram in der Story sehen können. Ja, ihr kennt meine Vorlieben, was die Teams angeht, und es war hart. Aber ja, ich meine, Football ist ein Spiel, bei dem 11 Männer gegen 11 Männer rennen und am Ende gewinnen die Chiefs. Ich glaube, so kann man es.
Und am Ende gewinnt Mahomes.
Kann man so sagen. Weil die Chiefs gewinnen jetzt das nächste Playoff-Spiel und sie stehen schon wieder im Super Bowl. Der vierte Super Bowl in 5 Jahren. Es ist schon jetzt eine der dominantesten Dynastien in der NFL-Geschichte. Und die andere Seite, die Ravens müssen sich fragen, what the fuck happened? Beim besten Team der NFL geht plötzlich gar nichts mehr. Kompletter Shockdown, aber lass uns mal von Beginn an starten, Domi. Weil das Spiel begann eigentlich ziemlich grandios. Klar, erst 3-and-out bei den Ravens, aber dann 3 Touchdowns in 3 Drives. Da dachte man, okay, jetzt wird's hier ein Shootout, jetzt geht's hier hin und her. Ist es am Ende aber irgendwie nicht geworden. Und das lag vor allem an der einen Seite.
Also ich fand ganz, ganz viele, da kommen wir auch gleich noch drauf, haben ja Mahomes in den Himmel gelobt, was er auch, kann man nicht anders sagen, dass der fast ein nahezu perfektes Spiel hingelegt hat. Aber die Defense der Chiefs fand ich, mein lieber Scholli, was Spagnuolo da wieder aufgezogen hat, gut, dass der Ravens Coaching-Staff natürlich so gequirlte Scheiße macht mit seinem Team, dafür kann Spagnuolo auch nichts, aber er hat zumindest das, was er hat kommen sehen, dann perfekt abgewehrt. Also die Defense war so ekelhaft, die haben 2 Viertel nicht mal gepunktet, die Ravens. Die beste, schnellste Offense, und sie haben sie einfach bei 0 Punkten gehalten. 2 Drittel, ja. 2 Viertel lang. Das war schon brutal. Also das Team ist halt einfach, ja, das ist einfach ein absolutes Top-Team.
Da, ja, diese Defense der Chiefs, die ist unglaublich gut. Das ist eine Top-5-Defense dieses Jahr gewesen. Und wenn man das mit dem besten Quarterback der Liga und dem besten Offensive Head Coach zusammen kombiniert und mit einem Defensive Coordinator, der einen perfekten Masterplan hatte für dieses Spiel, dann ja, sind die Chiefs einfach unbesiegbar. Trotzdem, die Ravens, die haben sich auch einfach selbst in beide Knie geschossen. Fangen wir an mit dem Playcalling. Absurd. Du hast die beste Rushing Offense der Liga und läufst nicht den Ball. Ja. Du läufst nicht den Ball. Ich check es nicht. Gus Edwards und Hill hatten jeweils nur 3 Carries. Und Zay Flowers hatte noch 2. Ansonsten Jackson selbst mit 8 Carries. Aber wieso lässt du denn deine Running Backs nicht laufen? Du hast die beste Rushing Offense der Liga. Also komplett unverständlich. Ich meine, haben die das Spiel der Bills gegen die Chiefs nicht gesehen? Du hast Lamar Jackson.
Offensichtlich nicht. Also es gab, wenn ihr das mal anschauen wollt, es gab einen richtig schönen Rant. Das ist der beste von allen. Rex Ryan, ich glaube bei ESPN, über den Offensive Coordinator der Ravens. Das ist auf jeden Fall schauenswert.
Todd Monken hatte ja bis dahin auch eine super Saison. Da waren wir ja auch viele waren ja ein bisschen skeptisch, ob er aus Lamar wirklich einen Pässer machen kann. Diese Offense war super. Hatte mehrere Dimensionen. Du konntest tief gehen, du konntest ein kurzes Passspiel machen, du konntest laufen. Je nach Spiel, auch gegen die Texans haben sie super angepasst. Aber was Todd Monken in diesem Spiel gemacht hat und was der dafür einen Plan hatte, check ich nicht. Und
ich glaube, es ist wieder das übliche Problemchen, was es dann halt gibt, wenn es zu solchen Spielen kommt. Nämlich, dass man was Besonderes machen will, um diesen Angstgegner zu besiegen, den man halt hat.
Aber ich meine, waren sie der Angstgegner von, also sind die Chiefs der Angstgegner von den Ravens? Die haben sich in den Playoffs doch gar nicht getroffen in dieser Konstellation.
Ja, also, oder gefühlt war so, die Ravens waren ja schon sehr respektvoll, sag ich mal, vor dem Spiel. Aber ich glaube, es war wieder einfach der Offensive Coordinator dachte, ich muss jetzt hier irgendwas bei uns anders machen, weil sonst, wie es sonst immer läuft, das kann gegen die Chiefs nicht funktionieren. Und dann hat er es gemacht und ist in Spagnuolo ins offene Messer gerannt, weil der offensichtlich hat die perfekt eingestellt, die Defense. Also das war, also wenn du die Ravens 2 Viertel bei 0 Punkten hältst, gibt es einfach nur einen Oscar für den DC. Was anderes kann man nicht machen, das geht einfach nicht.
Ja. Die Offense der Ravens, die lief wirklich nur über so einzelne Hero-Plays von Lamar. Wie hat der getippte Pass, den er selber fängt. Dann noch so ein paar Scramble-Drills. Ansonsten hatte die Offense ja null Rhythmus. Also kein Passing-Game, was irgendwie vernünftig mal lief. Wie gesagt, das Laufspiel hat faktisch nicht stattgefunden, außer wenn Lamar mal selbst gelaufen ist. Lamar selbst hat kein gutes Spiel gemacht, hat unnötige Sacks kassiert, hier beim dritten Versuch und 8, wo er dann noch versucht, irgendwie was rauszureißen und dann wieder noch gesackt, anstatt den Ball wegzuwerfen, kostet dann ein Field Goal. In den entscheidenden Momenten war er einfach nicht cool genug, wollte zu viel erzwingen, auch viele Pässe, wie gesagt, nicht im Rhythmus, immer wieder überworfen, dann außer bei der Interception in der Endzone, da unterwirft er wirklich mieses Ding auf Likely in Triple Coverage, wobei man hier natürlich auch von einer Pass-Interference sprechen kann, aber sei es drum. Ne? Dann noch ein Fumble, gut, für den kann er nichts, ist ein Strip-Sack, da sieht er Charles Omenihu nicht kommen. Aber Lamar hat auch nicht gut gespielt. Also die Akteure, auf die es eigentlich ankommt in dieser Offense, die haben wirklich den miesesten Tag im Jahr gehabt. Zur schlechtesten Zeit.
Ja, also die mussten immer überlegen. Die Chiefs haben doppelt so viele Carries im Rushing wie die Ravens. Das ist eine solche Lachplatte. Da muss man anfangen zu lachen, wenn man das liest. Ja, was ist denn, wer hat euch denn ins Gehirn gekackt? Also was habt ihr euch denn dabei gedacht? Wie kann man das? Und dann, und es gibt ja noch mehr, es geht ja noch weiter. Wie kannst du, Mark Andrews ist wieder da. Der hatte zwei Receiving-Dinger. Der hatte zwei Targets. Odell Beckham hat bis zum dritten Viertel überhaupt nicht gespielt. Ja. Was hatten die für eine komische Idee? Haben die irgendwelche Rabenfedern geraucht übers Wochenende? Oder was haben denn die gemacht? Ich weiß es nicht, wirklich. Also, wie kann man so viel ändern für ein Team, das perfekt funktioniert hat? Ich kapier's nicht.
Ich auch nicht.
Vielleicht war auch Beckham verletzt, keine Ahnung. Aber wie kannst du den nicht bringen? Der war da und auf einmal ist was passiert. Ja?
Ja. Bei Andrews kann natürlich sein, der kam von IA. Ob er noch nicht richtig fit war, weiß ich nicht. Aber ja, das hat aus so vielen Sichtweisen gar keinen Sinn gemacht, was man da gesehen hat. Dein bester Spieler in der Offense war Zay Flowers und der hat am Ende das Spiel vielleicht gekostet. Das ist ja auch so diese tragische Geschichte jetzt.
Ach, na ja.
Er hat 5 Catches für 115 Yards und einen Touchdown gemacht. Super Spiel. Aber 2 Fehler kosten eben am Ende die Aufholjagd. Du hast dann dieses eine überragende Play, wo er den Ball tief fängt und dann Snead schon fast zum Touchdown hatte. Snead kann ihn aber noch zu Boden bringen. Ja, Flower steht auf, steht über Snead, wirft den Ball runter. Auffälliger kann man keine Taunting-Strafe begehen. Das ist einfach nur dumm. Wobei, ja. Ich meine, Taunting ist immer so eine Sache. Ich bin auch dafür, streich die Scheiße, lass die Leute, wie Joe Burrow auch getwittert hat, lass die Leute taunten. Es passiert sowieso ständig. Die geben sich ständig irgendwelche Sprüche, die geben sich ständig irgendwelche Zeichen. Ich meine, was Travis Kelce nach jedem Catch macht, ist auch eine Form von Taunting. Aber ich meine, so auffällig wie Flowers darfst du es dann natürlich nicht machen.
Also Flowers habe ich mich schon, da waren auch viele, der Rockon Smith auch, die haben ganz, ganz viele dumme Strafen kassiert, die Ravens. Das war einfach, da hast du gemerkt, ganz kurze Zündschnur und sie hatten kein Feeling für die Situation. Sie waren viel zu aggressiv und Flowers, das habe ich, ich habe nur den Kopf geschüttelt. Ich habe einfach nur, und ich konnte es nicht glauben, wie man so dumm sein kann.
Ich glaube, in diesen Emotionen, in denen er da war, da ist, resultiert dann auch der zweite Fehler raus. Ne? Das war, glaube ich, direkt das Play danach oder 2 Plays danach, wo er dann wieder den Ball geil fängt, will dann noch die Yards bis zur Endzone machen, springt los und wieder ist es LeJarius Sneed, der dann da das Tackle setzt und eben den Fumble verursacht an der 1-Yard-Linie. Der Ball geht in die Endzone, Touchback, Chiefs, Ballverlust, kein Touchdown, Aufholjagd kannst du wieder vergessen. Ja, das ist dann bitter für Zay Flowers, der Junge tat mir richtig leid. Junger Rookie, die machen Fehler, aber das ist dann im Sonnenspiel passiert. Man hat ihn an der Seite auch gesehen, der war echt fertig. Ne? Also
Darf dir nicht, da musst du dich im Griff haben. Das geht nicht. Das geht ja, klar, die waren, du hast es gemerkt, auch Lamar hast du es angemerkt, nach der Halbzeit hat er auch ganz, der hat so oft den Kopf hängen lassen, fand ich auch nicht stark von einem Player, der so gut gespielt hat, der muss da anders rangehen, ne? Du hast bei Mahomes, wenn der bei 3 and out, der ist runtergerannt und hat gesagt, alles klar, nächster, das war eine komplett andere Ausstrahlung, als Lamar hatte. Es ist, ja, da kann man auch das Wort, ganz großes Wort Erfahrung drunter setzen. Da haben die Chiefs einfach viel, viel, viel mehr Erfahrung. wo sie genau wissen, wie sie sich verhalten müssen, was sie machen müssen, was sie nicht machen dürfen. Und da waren die Ravens einfach in so einem Game zu unerfahren und zu aufgeregt und haben dumme Sachen gemacht und dumme Strafen kassiert. Ja, das ist dann, glaube ich,
die Summe. Für die Chiefs war es das 6. Conference Championship Game in Folge. Also in jedem Jahr, in dem Patrick Mahomes der Starter der Chiefs war, haben sie auch das Halbfinale geschafft und sie ziehen nun auch zum 4. Mal in den Super Bowl ein. Weil die Chiefs Offense, ich weiß nicht, ob man sie abgeschrieben hat im Laufe der Saison, aber man hat natürlich sie zu Recht kritisieren dürfen, weil da nicht viel zusammenlief. Die Receiver, einen Drop nach dem anderen, keiner war so wirklich verlässlich, außer der Rookie Rashi Rice. Selbst Travis Kelce hatte ein paar richtig schwache Spiele und wirkte immer so ein bisschen off. Deswegen hatte man natürlich Grund zur Kritik bei dieser Chiefs Offense, aber wenn es dann eben in den Playoffs geht und du in einem Quarterback wie Patrick Mahomes hast und so einen erfahrenen Spieler wie Travis Kelce, dann reicht das manchmal. Und gerade also Kelce...
Es sind so viele Parallelen zu der Primetime von den Patriots zu ziehen. Ein Top-Target als Tight End, einen unglaublichen Quarterback, der in den Playoffs einfach nochmal zwei Schippen oben drauf legt. Ein Coach draußen, der auf alles eine Antwort zu haben scheint. Also das hat sehr große Ähnlichkeit mit den Patriots.
Ja, und Travis Kelce, Rekordspieler jetzt, allein in diesem Spiel 11 Catches für 116 Yards, einen Touchdown gemacht. Der hatte 10,5 Yards pro Catch. Also eigentlich für jeden Catch hat er einen First Down gemacht. Der war immer wieder da. Jetzt Rekordspieler, kein Receiver hat mehr Catches in den Playoffs als er, hat jetzt den legendären Jerry Rice hier überholt. Allein das ist eigentlich eine Marke, die man nie gedacht hat, dass sie irgendwann mal eingeholt wird. Und er war auch immer wieder in den strittigen Situationen einfach da, immer wenn es drauf ankam. Und dann ist es ja auch kein Wunder, dass er gerade bei diesem entscheidenden Play, in diesem letzten Play, in Doppeldeckung genommen wird von der Ravens Defense. Das macht dann wieder den Raum frei für MVS und der schnappt dann zu und ja, das Spiel ist durch. Also auch da, dieses Ding geht auch zu, gehen wir 30% an Kelce. Der Typ war einfach unstoppable.
Wenn der fit ist und dann ist der auch nicht zu stoppen, wie du sagst, der ist einfach. Ja, dann haben sie auch ganz viele Mismatches kreiert, ne? Der war ja auch, ich weiß nicht, einmal war der, ich weiß nicht, 10 Quadratmeter um den war niemand, ja. Also ich weiß nicht, was da passiert ist. Sie schaffen es, ihn freizuspielen, sie schaffen es über das Routen kreieren, dass er frei bleibt. Er ist natürlich unfassbar körperlich auch. Wenn er dann gegen einen Linebacker kommt, hat er einfach Vorteile. Ich weiß noch, wie Mahomes das Ding in den zweiten Stock wirft, den ersten da, wo er einfach, den pflückt er einfach runter und der Linebacker ist halt drei Köpfe drunter, weil er halt einfach kleiner ist. Ja, die haben alles genutzt, die Mismatches kreiert, die haben, natürlich brauchst du auch einen Mahomes, der das Ding halt auf den Millimeter auch dahin schmeißt, ja, dass ihn nur Kelce oben runterholt. Ja, es war leider schon wieder extremst beeindruckend, was die Chiefs da gemacht haben. Und aber ich wüsste auch nicht, die Ravens, ich hätte es gern gesehen, wenn sie so gespielt hätten, wie sie immer gespielt haben, ne? Als sie die 49ers zerlegt haben, wenn sie so gespielt hätten. Aber ich kann es nicht verstehen.
Wo sie so gespielt haben, wie sie eigentlich fast immer gespielt haben, war auf defensiver Seite, weil da muss man die Ravens hier auch mal wirklich loben. Nach einem guten Start der Chiefs-Offense haben sie die komplett eingebremst. Also auch da kein einziger Punkt von der Chiefs-Offense in der zweiten Halbzeit. Das muss man hier mal rausstellen. Das ist übrigens auch schon den Chiefs jetzt öfters passiert in dieser Saison, ne? Ich erinnere auch nur mal ans Frankfurt-Spiel, dass die dann irgendwann einfach nicht mehr viel ging offensiv gesehen. Das ist hier auch nochmal ein Problem, was man Richtung Super Bowl nochmal im Auge behalten sollte. Aber die Ravens-Defense jetzt echt gut gemacht. Klar, immer mal wieder auch lange Drives zugelassen, aber trotzdem in entscheidenden Momenten waren sie da, unter Druck haben sie abgeliefert, also Mike McDonald, der Defensive Coordinator, so viel Kritik, wie sich jetzt, glaube ich, Todd Monken gerade anhören, so viel Lob muss ich Mike McDonald anhören, der hat dann ein gutes Spiel gecallt und Kyle Hamilton, der Safety, ich würde sagen, a star is born, also der Typ war überall auf dem Feld, ein Drive der Chiefs hat er quasi im Alleingang gestoppt, bei allen
drei Versuchen. Wen meinst du, sorry, du warst gerade weg, wen hast du gemeint?
Kyle Hamilton.
Ach, Kyle Hamilton.
Der Safety.
Ja, ja, ja.
Bei einem Drive hat er alle drei Versuche, der Chiefs war er da. Erst ein starkes Tackling, dann für wenig Raumgewinn war es, glaube ich. Dann eine Pass Deflection und dann hat er den Blitz noch gesetzt. Three and out, Chiefs. Also so einen Spieler zu haben, das ist ein Cheatcode. Und da können sich die Ravens-Fans, glaube ich, noch dran erfreuen. Was das Problem war, das hast du gerade schon mal angesprochen, war die Undiszipliniertheit auf dieser Seite des Balles. Ne? Wir hatten einmal das Roughing the Passer von Travis Jones, wo er Mahomes quasi einmal in die Fresse schlägt. Calvin Neu.
Das ist boah, da habe ich gedacht, wow, dass der nicht, also ich hätte mich nicht gewundert, wenn sie den ejecten. Also
ja.
Keine Sekunde hätte ich mich gewundert.
Ja. Ne? Calvin Neu mit dem unsportlichen Verhalten gegen Kelsey, wobei ich finde, in solchen Situationen gibt einfach beiden Seiten eine Strafe. Also wie im Fußball beiden Seiten gelb geben, weil das ist immer von beiden ausgehend. So wie Kelsey sich danach auch Schrott lacht, hätte er eigentlich auch schon wieder eine verdient gehabt.
Kelsey ist einfach, und das ist der Unterschied, der ist einfach cleverer.
Ja,
ne? Der macht seine Gesten ganz provokant zum First Down, ne? Mit diesem langsam bewegten Arm nach vorne. Das macht dich als Gegner wahrscheinlich aggro hoch 1000, wenn du das nur siehst. Ja. Aber er macht es halt cleverer. Das ist der Unterschied. Ne? Die Ravens waren einfach dumm. Sie waren einfach dumm. Ganz einfach.
Ja. Wobei, du hast vorhin schon die Strafe von Rock und Smith angesprochen. Das war ja im vierten Viertel. Bei, ich glaube, sie standen 1. und 5 hatten die Chiefs wegen der Strafe davor schon. Ich glaube, es war ein Offside. Und da ist Rock und Smith nochmal Offside gesprungen und hat quasi den Guard ja einfach weggeschubst. Ja, dementsprechend war es kein Offside, sondern ein unsportliches Verhalten. Aber es war nicht dumm, Domi, es war sogar sehr clever. Weil es ging in diesem Moment ja darum, die Chiefs schnell vom Feld, also mit wenig Zeit schnell vom Feld zu holen. 1. und 5 ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass sie es irgendwann sowieso einfach mit 3 Läufen schaffen würden. Wäre hier rein Offside gesprungen, hätten die Chiefs auch einfach diese Strafe ablehnen können. Ein Personal Foul kannst du nicht ablehnen. Diese 15 Yards gehen automatisch drauf. Das heißt, sie hatten so ihr First Down und in 3 Versuchen konntest du dann diese Offense schon stoppen, was sie ja dann letzten Endes fast auch geschafft hätten. Also das Play von Rock und Smith war mega intelligent.
Glaubst du, dass es Absicht war?
Das war hundertprozentig Absicht. Er ist der Spieler mit dem Chip im Ohr. Das hat man ihm gesagt und man hat ihm auch safe gesagt, Digga, übertreib bitte, weil du musst hier ein unsportliches Verhalten, wir brauchen hier einen Personal Foul, kein Offside. Mhm.
Okay. Ja, finde ich trotzdem dumm. Ich finde es trotzdem dumm, weil alles, smart von also, mir aus, aber die Schiedsrichter, es geht im Kopf vom Schiri, geht bei sowas.
Nee, es war ja der allerletzte Drive. Es ging ja nur noch darum, die Chiefs jetzt vom Feld zu holen. Wenn du es nicht schaffst, ist Spielende.
Ja.
Deswegen war die Feldposition in dem Fall völlig egal. Du brauchst irgendwie den Ball wieder und du musst die Chiefs du hattest 3 Versuche, sie zu stoppen.
Ja.
Um im First
Wenn er das wirklich, wenn er es so gemeint hat, dann fand ich, okay, Respekt, clever. Trotzdem hätten sie dann, auch wenn das jetzt abgezogen wird, hätten sie trotzdem noch 80 Yards Strafe gekriegt. Die Ravens.
Das ist insgesamt fast das ganze Feld.
Das ist fast das ganze Feld, Leute. Das kannst du nicht machen in so einem Spiel. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Dann haben sie 2 Fumbles verloren und ach. Ja, also wirklich, einfach kein, ja, einfach schlecht. Einfach schlecht.
Sie waren nicht auf dem Feld. Sie waren einfach in jedem Bereich waren sie irgendwie unterlegen und die Chiefs hatten von Anfang an Hoheitsrecht und waren. Die Ravens waren eben nie gewachsen, was denen da entgegensteht.
Nee, du hast, und es ist einfach, und da kann man so viele Vergleiche ziehen. Es ist, sorry, da muss ich jetzt einen Fußballvergleich machen, es ist wie, wenn der FC Bayern gewinnen muss früher hast du gewusst, in der Bundesliga, die müssen das Ding gewinnen und die gewinnen das. Egal wie, irgendwie gewinnen sie das Spiel. Ja? Und das ist einfach dieses Siegesgehen, dieses Selbstvertrauen, die Körpersprache. Ich habe nach 5 Minuten beim Spiel habe ich gesagt, okay, das gewinnen die Chiefs. Die sind so präsent, die haben sich von nichts beeindrucken lassen. Die wussten, dass sie von den Ravens den Arsch voll kriegen, was die Defense angeht. Ja? Sie haben es gewusst und sie haben darauf reagiert und sie haben es gemacht. Es ist, ja, meine, es ist einfach, es war tatsächlich auch souverän in diesem ganzen Ding. Ne?
Und Patrick Mahomes, der hat ja 17 Playoff-Spiele gespielt. Es ist also eine gesamte Saison. Das heißt, diese 17 Spiele kann man jetzt auch mal gut in so einem kompletten Saisonkontext packen. Robert Mays vom The Athletic Podcast hat das gemacht und hat mal so seine Saisonzahlen zusammengerechnet. In diesen 17 Playoff-Spielen kommt er auf 4.802 Passing Yards. eine Completion Rate von 67,4%, 39 Touchdowns zu 7 Interceptions und ein EPA per Dropback von 0,23. Das sind Monsterzahlen. Das ist vergleichbar mit seiner 2022er MVP-Saison. Und das in den Playoffs nicht gegen irgendwelche Teams, sondern gegen die jährlich besten Teams der Saison auf allergrößter Bühne über 6 Jahre in Folge. Der Typ ist ein Monster. Er ist der Endgegner, also dieses unbesiegbare Monster zum Ende eines Spiels, an das man sich immer und wieder probiert und immer wieder scheitert. Dieses Jahr Dolphins, Bills, Ravens, auch das 3 absolute Brecherteams der Saison. Und jetzt kommen sie einfach zum 4. Mal in 5 Jahren ins Super Bowl. Das ist einfach eine Dominanz, den kann man nur Respekt zollen. Ihr wisst, ich bin alles andere als ein Chiefs-Fan. Aber das ist einfach nur krank und wirklich, das kann einem gefallen oder nicht. Es ist einfach groß, was wir da gerade erleben.
Ja, das ist wieder, und das Geile ist, wir kriegen die nächste, alle dachten ja, oh, jetzt haben wir ja, mit Brady haben wir alles gesehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass ein Herr, und der ist gerade mal, was ist der, 28? Der spielt noch 10 Jahre, der gute Mann, wenn nichts passiert. Ne? Dann haben wir den noch 10 Jahre an der Backe und der hat schon 6.
Also wenn er sich jetzt quasi an der Karriere von Brady orientiert, müsste jetzt aber nach dieser Saison ein paar Jährchen kommen, wo er nichts gewinnt. Stimmt. Nur um dann Ende seiner 30er nochmal komplett wieder alle zu zerstören.
Ich glaube, es wird bei Mahomes ganz, ganz stark darauf ankommen, wer coacht, wenn Andy Reid nicht da ist. Ja? Es gibt ja schon das Gerücht, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, dass wenn Andy Reid aufhört, dass Bill Belichick die Chiefs übernimmt.
Ja? Ach, come on.
Also und dass er deswegen keinen Job
Belichick ist älter als Andy Reid, oder?
Weiß ich nicht, aber das wäre, überleg dir das mal.
Also es ist ja quasi, als Raiders-Fan ist es ja eine meiner wenigen Hoffnungen, dass Andy Reid jetzt einfach mal sagt, okay, ich habe die Schnauze voll. Der Mann ist 65, sehe ich gerade. Also noch jünger als Bill Belichick, der ist 71, 72.
Ja.
Aber dass er jetzt trotzdem einfach sagt, gut Leute, ich habe jetzt die letzten 5 Jahre alles gewonnen, mir reicht's, ich gehe in Ruhestand. Hat er sich auch verdient. Das ist eine meiner wenigen Hoffnungen, wie man diese Chiefs irgendwie einbremst. Aber wie du sagst, dann kommt wahrscheinlich der nächste grandiose Head Coach oder Steve Spagnuolo darf selbst mal ran, wobei er
das wird nicht passieren.
Der Typ ist ein überragender Defensive Coordinator. Ich meine, der war ja auch schon mal lange Zeit Head Coach, hat aber einen miserablen Wert gehabt und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum keiner ihn irgendwie
abgibt. Er war bei den Giants Head Coach, also ich kann ein Lied von singen, ne? Der war kurz als Head Coach, also es war nicht so dolle. Ne, der soll die Defense machen, das ist gut. Aber ja, ich glaube, das könnte einen Bruch geben, wenn der Coach wechselt für Mahomes. Dann könnte es echt passieren, dass da ein Loch kommt. Aber ich bin mir sicher, dass die einen also wer will denn die Chiefs nicht trainieren? Jeder große Coach, dann holen sie halt, keine Ahnung, dann holen sie halt Mike Tomlin oder lassen sie sich irgendwas abartiges. Josh McDaniels. Dann könnten die Raiders mal wieder eine Chance haben.
Ja. Also die Chiefs, wie gesagt, die sind für viele Teams mittlerweile so ein Dämon in den Playoffs, an dem man sich die Zähne ausbeißt. Einfach so ein Angstgegner. Die Bills tun sich immer wieder schwer. Und jetzt kommt im Super Bowl der nächste Gegner mit den Niners, die auch so eine Geschichte mit den Chiefs haben. 2021 haben sie das Endspiel verloren. Da kommen wir gleich zu. Vorher aber noch zu den Ravens, Domi. Denn es war eigentlich das Jahr, also dieses Jahr hätten sie den Titel gewinnen müssen. Sie hatten alles dafür. Ab jetzt wird es eigentlich nur noch schwerer mit diesem Kader. Lamar Jackson Vertrag wirkt nächstes Jahr mit 32 Millionen gegen den Cap. Ansonsten hast du noch so Brecherverträge wie Ronnie Stanley mit 26 Millionen Cap Hit, Marlon Humphrey mit 22 Millionen. Also du hast schon da echt eine hohe Gehaltsstruktur mit einem leichten Ungleichgewicht und verlierst jetzt auch einige Spieler. Also, ich habe jetzt hier mal die Free Agents. In der Offense sind es OBJ, Gus Edwards, J.K. Dobbins, Nelson Aguilar und dann auch die beiden Guards, Kevin Seidler und John Simpson. Hier kann man, glaube ich, erwarten, dass man zumindest die beiden Guards versucht zu halten. Beim Rest, J.K. Dobbins ständig verletzt. Gus Edwards ist auch auf der verletzungsanfälligen Seite. Mal gucken, ob sie die halten. In der Defense wird es aber richtig brutal. Du hast Justin Malubiki, der dieses Jahr sein absolutes Breakout hatte. Patrick Queen, Breakout-Jahr. Dann Clowney hat ein super Jahr hier gespielt. Geno Stone war wichtig für die Secondary. Und Calvin Neu hattest du auf dem Einjahresvertrag, der richtig gut gespielt hat. Roger Sin, Ronald Darby, auch wichtige Männer in der Secondary. Denn alle Free Agents. Und hier musst du jetzt wirklich mal schauen, wie du das auf der defensiven Seite hinbekommst, weil Mike McDonald, der DC, der kriegt womöglich noch einen Headcoach-Posten. Die Seahawks sollen ja sehr, sehr heiß auf den sein. Also es macht es sich einfacher.
Ich glaube, dass es nicht so düster wird, wie wir es jetzt glauben, weil sie werden dazu, davon einige verlängern, sie werden Verträge umstrukturieren. Aber sie müssen halt die richtigen Keyplayer halten, ne, glaube ich. Das wird, glaube ich, schwierig. Sie müssen die Keyplayer kriegen und dann werden sie natürlich auch im Free-Agent-Markt wieder zuschlagen können. Also,
ja gut, du hast 13,6 Millionen Cap-Space aktuell, ne? Wie gesagt, aktuell. Du kannst noch vertraglich genau. Was bei dem einen oder anderen machen. Ich glaube, gerade bei Humphrey und Stanley musst du ein bisschen dran schrauben. Ja, natürlich wirst du versuchen, Malubike und Queen zu halten, aber die wären recht teuer.
Der Vorteil, den du ja hast, wenn du ein gutes Team bist, und das sind die Ravens, und wenn du einen guten Quarterback hast, ist, da wollen die Leute auch hin und sie wollen auch bleiben und sie sind auch bereit, manchmal da ein bisschen was hinzunehmen. Die haben einen Top-Head-Coach, deshalb mache ich mir da nicht so riesen Sorgen, aber sie müssen auf jeden Fall definitiv sich strecken, da bin ich ganz, ganz sicher. Ja. Ja.
Es wird nie wieder so leicht, in Anführungsstrichen, wie dieses Jahr. Also so einen Kader nochmal zusammenzubekommen, das war dieses Jahr, wie gesagt, deren Chance, deren große Chance. Und nächstes Jahr musst du auch bedenken, die Bengals kommen zurück in der Division. Ne? Also Joe Burrow wird wieder fit sein. Die Browns und Steelers sind sowieso immer unangenehm. Das wird hart in dieser Division. Die ist hart und
kämpft. Die Division ist ekelhaft. Die Division ist so richtig ekelhaft bei denen. Also das ist so eine richtige... Bei Game of Thrones würde man sagen, der Norden, ne? Der Norden. Es ist so der Norden, der da gegeneinander kämpft. Das sind alle so ekelhafte Teams, die richtig wehtun können. Aber ja, so Riesensorgen mache ich mir nicht. Die haben mit Harbo einen Monster-Coach, die haben ein geiles Front Office, die machen seit Jahren ganz solide Arbeit.
Und sie haben Lamar, ne? Der hat einen MVP, der wird dieses Jahr der MVP sein. Der hat ein tolles Jahr hinter sich, hat sich als Pässer unglaublich gesteigert, wird ein zweites Jahr jetzt wahrscheinlich auch mit Todd Monken in diesem Scheme bekommen. Auch da wird sich nochmal was weiterentwickeln. Also jetzt ist keine Schwarzmalerei bei den Ravens. Da kommen ja nicht die schwarzen Raben angeflogen und geben dir die bösen Botschaften. Ich glaube, dass die werden nächstes Jahr auch wieder ein Contender sein.
Denke ich auch. Auf jeden Fall.
Apropos nah dran. Auch sie hatten sie und waren sehr nah dran. Zur Halbzeit führen die Detroit Lions mit 24-7 gegen die San Francisco 49ers. Die Niners kamen überhaupt nicht voran in der Offense und die Defense konnte überhaupt nichts stoppen. Die Lions konnten wirklich tun und lassen, was sie wollten. Das war Wahnsinn, was in diesem Spiel passiert ist. Und ich saß neben einem 49ers-Fan, Quentin, liebe Grüße, der ist durchgedreht, der konnte nicht wahrhaben, was da gerade passiert. Und wir springen jetzt hier mal direkt ins dritte, vierte, Domi. Mit 7 Minuten und 46 auf der Uhr im dritten Viertel haben die Lions einen Third Down an der 30-Yard-Line. 4 Yards noch zu gehen, also 30-Yard-Line bei San Francisco, ne? Und die Lions hatten laut ESPN hier eine Siegeswahrscheinlichkeit von 90%. Mitte des dritten Viertels. Und dann nahm es seinen Lauf, kann man so sagen.
Hatte ein bisschen Patriots-Falcons-Vibes, ne? Das ganze Ding.
Total. Absolut. Das wurde ja auch immer wieder genannt. Ich meine, Shannon wurde da, glaube ich, immer wieder eingeblendet, weil er damals auf der anderen Seite des Balles stand. Ne? Er hat damals die Führung hätte verteidigen müssen als Offensive Coordinator der Falcons. Und das hängt ihm, glaube ich, bis heute noch nach. Jetzt haben die Niners eine riesige Aufholjagd gestartet. In seinem Worte. Das begann quasi mit diesem One-Play von Amon-Ra St. Brown bei diesem Third Down, hat leider nur für 2 Yards gereicht. Ich meine, hier callst du nur ein One-Play, wenn du auch dafür gehen willst, im vierten Versuch. Das ist, glaube ich, relativ klar. Und die Lions-Offense, oder Dan Campbell, ist sowieso ein Head-Coach, der das Risiko liebt und immer wieder die vierten Versuche ausspielt. Das hat er die gesamte Saison so getan. Das ist die Identität der Offense. Der ist aggressiv und mutig hier und will halt den Gegner mürbe machen. Und sämtliche Metriken und Statistiken, die geben dir auch alle recht. Und warum auch nicht? Ne? Ich meine, die Lions haben ja das gesamte Spiel über diese Niners herübergewalzt und haben die Line klar dominiert. Warum Ben Johnson, der Offensive Coordinator, in diesem Moment aber ein Passspiel callt, also beim vierten Versuch, das verstehe ich nicht. Weil Goff direkt unter Druck, muss on the move den Ball werfen, ist ein bisschen tief, trotzdem kann Josh Reynolds das Ding noch fangen. eigentlich drop den Ball, Turner on Downs.
Ja, ich hab's, also ich habe ja das Spiel am Morgen, gleich am Morgen um 6 Uhr mir angeschaut und habe diese Führung gesehen und ohne jetzt hier mich super zu, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, das irgendwie, das fühlt sich zu wenig an, diese Führung. Das fühlt sich so komisch an. Irgendwas stimmt da nicht. Das fühlt sich ganz komisch an für die Lions. Und dann habe ich diesen, dann habe ich weiter, ne? Und dann so zweite Halbzeit angefangen. Ich so, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, was hier gerade passiert. Und dann kommt ein Ding nach dem anderen. Da kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Ja. Also wenn ein Ei vom Helm abprallt, dem Gegner in die Hände, dann weißt du, gut, du hast jetzt die ganze Scheiße am Fuß. Also
und genau das ist es, Domi. Zwei Plays später ist es eben, dass Purdy diesen tiefen Ball wirft auf Brandon Ayuk, oder was heißt auf, er wirft ihn eigentlich deutlich. Kendall Vildor kann das Ding eigentlich zur Interception abfangen, kriegt ihn aber ganz dumm gegen den Kopf oder gegen das Gitter.
Das Face Mask, ja.
Da landet der Ball wieder bei Ayuk. Vielleicht das Play des Jahres. Total verrückt. Diese Szene wird in sämtlichen Rückblicken der Saison drin vorkommen.
Kannst du dir nicht ausdenken.
Wahrscheinlichkeit, dass der das Ding noch fängt, ist eigentlich gegen null.
Es ist so viel Pech. Also es ist auch wirklich Pech. Ja. Wirklich, wirklich Pech, dass der das Ding dann auch... Das Ding fällt ja auch so, dass er es perfekt fangen kann. Also das ist wie, als ob er ihn abgelegt hat beim Volleyball. Ja? Ja. Hat den abgelegt und er macht die Arme auf und sagt Dankeschön. Und sie hatten schon ein paar echte Pech-Plays, aber sie waren an Hauch in der zweiten Halbzeit auch. Wenn du halt nur 7 Punkte machst in einem Championship-Game, ist es halt auch schwierig. Ja? Ja.
Nächster Drive der Lions haben wir den Fumble von Jahmyr Gibbs. Turnover. Jahmyr Gibbs auch ein Rookie, der eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, ähnlich wie Zay Flowers bei den Ravens. So ein bisschen die tragische Geschichte, dass so zwei starke Rookies in diesem Jahr am Ende mit teuren Fehlern das Spiel irgendwie auch mitentscheiden. Weil ab diesem Punkt, also spätestens da, wusste das Stadion auch, hier geht was. Plötzlich war das Stadion wieder laut. Man hatte wieder das Gefühl, hier, das Ding ist total offen. Und dann hatten wir auch danach, kurz darauf, wieder das nächste Fourth Down von den Lions bei 7 Minuten und 35 im vierten Viertel. Da bist du auch wieder an der 30-Yard-Linie der Niners. Auch hier hättest du wieder die Chance, ein Field Goal zu schießen. Aber auch hier, go for it. Die Entscheidung dafür zu gehen ist richtig. Laut Next Gen Stats lag die Siegeswahrscheinlichkeit bei 32,7%, wenn sie dafür gehen. Sie lag aber nur bei 30,2%, wenn sie hier ein Field Goal schießen. Also, ja, Mathe, Wahrscheinlichkeitsrechnung im Sport ist immer eine sehr komplizierte Angelegenheit, weil man einfach viele Faktoren wie Emotionen und sowas gar nicht bemessen kann. Aber es ist statistisch gesehen richtig, hier zu gehen. Und wie gesagt, die Lions Offense, die Identität ist genau darauf ausgerichtet.
Komplett.
Warum?
Ist so.
Ja, warum du aber auch hier wieder ein Pass callst, vor allem aus Empty Formation. Also das heißt, du verrätst der Defense in dieser Short-Yardage-Situation, dass du den Ball werfen wirst. Nicht die Optionen, die könnten ja auch noch laufen. Das heißt, die Defense kann sich darauf einstellen. Wieder bricht Druck durch, Goff muss wieder in Bewegung werfen, trifft Sam Brown nicht mal annähernd, Turnover und Downs.
Ja, einfach irre.
Man kann Dan Campbell einfach kritisieren, man kann ihn verteufeln, warum er denn nicht das Field Goal zweimal schießt, man hätte 6 Punkte. Ja, es ist richtig, dafür zu gehen, aber es ist nicht richtig, wie sie dafür gegangen sind. Nämlich, indem sie nicht gegangen sind, sondern eben den Ball versucht haben zu werfen. Das war halt sehr, sehr, sehr ärgerlich. Vor allem, Domi, weil es dann noch eine Situation gab. Das war kurz vor Ende. Eine Minute noch zu spielen. Du bist direkt an der Goal-Line. Du hast Third Down an der 1. Du hast noch alle 3 Timeouts. In dieser Situation ist nichts wichtiger als der Faktor Zeit. Warum du also in diesem Moment auf die Idee kommst, zu laufen, wo die Gefahr groß ist, wenn du gestoppt wirst, dass die Zeit läuft und du eben einen Timeout nehmen musst, ziemlich hoch ist, gerade an einer Yard-Line, verstehe ich halt überhaupt nicht, weil so bist du halt, also du kommst nicht durch, musst einen Timeout nehmen und verlierst dadurch selbst die Chance, die Niners noch zu einem Punt zu zwingen, was dich wiederum dazu zwingt, einen Onside-Kick zu probieren. Und die Wahrscheinlichkeit kennen wir auch. Also an dieser Stelle zu gehen, zu laufen, hat gar keinen Sinn gemacht.
Also, die Line, da hast du auch wieder das gleiche Spielchen wie bei den Ravens gesehen. Unerfahrenheit, ne? Vielleicht auch wieder zu viel gewollt oder das war einfach schwierig. Es war einfach schwierig, was sie da probiert haben. Es war auch viel Pech dabei. Das deshalb extrem, extrem schwer. Extrem schwer. Definitiv.
Ja, und es ist so tragisch halt aus Leidenssicht, weil ich meine, wir haben jetzt selbst nur über die negativen Plays bisher gesprochen, aber sie haben bis dahin ja ein auf beiden Seiten grandioses Spiel abgeliefert. Sie haben die 49ers, den großen Favoriten, ja nicht nur zum Wanken gebracht, die sind gefallen. Die sind hingefallen. Du hattest in der ersten Halbzeit, hatten die Lions 12 Plays über 10 Yards. Die Niners hatten nur ein einziges.
Ja, also es lief die haben es ihnen extrem schwer gemacht. Sie haben es ihnen extrem schwer gemacht. Ich dachte der ersten Halbzeit, ich sehe nicht richtig. Ja? Ich dachte wirklich, okay, was passiert hier eigentlich gerade? Ja? Also es war schon echt, echt völlig verrückt. Es ist wieder mal so passiert, wie jemand es halt nicht haben will. Ne?
Ja. Jared Goff hat eigentlich ein ziemlich gutes Spiel gemacht, fand ich. Ich fand den über weite Strecken des Spiels mehr als ordentlich. Ich habe zwischendurch echt gedacht, okay, wenn die jetzt im Super Bowl kommen, ich glaube, ich muss viele meiner Takes, viele, was ich über Jared Goff gesagt und getan und gedacht habe, muss ich nochmal revidieren, weil er wirklich richtig gut gespielt hat. Auf der anderen Seite Brock Purdy, ja, es ist diese ewige Debatte mit Brock Purdy. Wie gegen die Packers, schwache erste Halbzeit, wirklich keine gute erste Halbzeit. Wer hier was anderes behauptet, der hat das Spiel nicht gesehen oder schaut es nur mit der reinen Niners-Fanbrille. Mhm. Am Ende richtet er es ja trotzdem. Die zweite Halbzeit war sensationell und ich glaube, ich habe noch nie einen besseren Brock Purdy gesehen wie in der zweiten Halbzeit.
Nee.
Weil er nicht nur als Pässer geglänzt hat, also er, in dieser Offense, sondern er hat auch nochmal gezeigt, dass er eben nicht nur ein reiner Game Manager ist, der von seinen Umständen profitiert, sondern eben die Umstände um sich herum ebenfalls profitieren können von ihm, weil er sehr mobil ist. Er hatte 3 Scrambles, jeder hatte mindestens 10 Yards, also jeder war ein First Down. Er hat also hier in kritischen Situationen die Ketten bewegt. Und vor allem in Momenten, in denen das System Shanahan, wo es wir oft immer sagen, davon profitiert er, ist in diesem Play eigentlich gescheitert. Da kam er also zu tragen. Nach Expected Points Added war es Purdys wertvollstes Spiel als Scrambler in seiner Karriere bisher. Und es zeigt mir auch die Qualität, die wir noch viel öfters halt von ihm sehen müssen, weil ich meine, die besten Quarterbacks der Liga sind alles sensationelle Scrambler. Lamar Jackson hatte dieses Jahr 63 Scrambles für 421 Yards. Mahomes 51 413. Josh Allen 50 für 381 Yards. Jalen Hurts 46 für 317 Yards. Purdy war dieses Jahr in der Regular Season auf Platz 24 der NFL mit gerade mal 17 Scrambles für 138 Yards. Das ist viel zu wenig, vor allem, weil er es ja kann offenbar.
Ja, also vor allem ist er, was ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, der ist so schnell.
Ja.
Der ist so schnell. Der ist so schnell. Ich dachte, wow, wieso setzt ihr den nicht öfter ein? Der ist ja mega flott. Also wirklich brutal, wo ich dachte, wow, der nimmt auf einmal da die Beine in die Hand und ist in der allen weggelaufen. Einzige, was er noch machen muss, er sollte vielleicht nicht mit dem Kopf voraus runtergehen. Das war vielleicht nicht ganz so clever. Ja. Also da habe ich auch gedacht, huiuiuiui, mein lieber Freund, das war nicht so schlau. Ja, also, das muss er noch üben, aber ansonsten fand ich das echt smart, muss ich ehrlich sagen.
Ja, und vor allem, es ist ja auch dieses Element in dieser Offense, was Kyle Shanahan ja auch damals unbedingt haben wollte, als man, wie hieß er? Jetzt haben wir den Namen schon vergessen, so irrelevant ist er geworden, der Quarterback.
Wen meinst du?
Der ehemalige First-Round-Pick der Niners. Ich komme gerade auf den Namen nicht.
Ach, Trey Lance.
Trey Lance, danke dir. Eieiei. Guck mal an. So hat sich Brock Purdy schon in mein Gehirn gebrannt. Ich als alter Trey Lance-Believer.
Oh, geil.
Das war ja die Idee mit dem, warum man ihn gedraftet hat, weil er eben diese Mobilität mitbringt und eben der Offense noch eine weitere Ebene verteilt. Jetzt macht Purdy das in einem der wichtigsten Spiele, in den wichtigsten Momenten und holt dadurch das Team wieder zurück. Das war ja nicht nur jetzt so ein Scramble, das waren drei Plays, die waren überragend, aber auch wie er halt gegen diesen Blitzpressure Ruhe bewahrt hat, selbst mit dem Verteidiger im Gesicht noch unerschrocken die Plays rausgehauen hat. Ich kenne da genug Quarterbacks, die in solchen Momenten einfach nur zusammenbrechen. Jimmy G. Und gerade dieser gesamte Drive nach dem ersten Turnover und Downs, der beginnt ja mit diesem komischen Pass auf John Jennings, was er noch rausbricht nach dem Druck, dann noch quasi über zwei Verteidiger das Ding lupft, Jennings fängt es spektakulär, danach wirft er die Bombe auf Ayuk und danach hast du dann noch dieses Play, den Touchdown auf Ayuk, wo von beiden Seiten die Verteidiger heranfliegen und er es genau in die Lücke wirft. Perfekter Ball, perfektes Ballplacement. Und genau da wusste halt jeder wieder, okay, jetzt geht hier noch was.
Ja, also ich fand die auch bei ihm wieder die Ausstrahlung auch wieder so, dass du gedacht hast, okay, das ist der Mr. Irrelevant. Und der hat da, du hast niemals das Gefühl gehabt, der gibt auf oder der lässt sich hängen oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, was Kittel draußen allen erzählt hat. Ne? Irgendwie ist heute ein Video rausgekommen, wo er mic'd up war und draußen gesagt hat, ich freue mich schon drauf. Irgendwie, was hat er gesagt, ich freue mich schon drauf, wenn wir am Ende des Spiels drüber reden, wie wir es doch noch gewonnen haben. Und das war, nachdem sie 24 irgendwas auf den Arsch gekriegt haben in der ersten Halbzeit. Ja? Und das ist das sind diese Supermannschaft mit dem Superconfident, die sagen, so Leute, ich hau hier raus, ich mach das, ich knalle da alles raus und ich lasse mich nicht beeindrucken und ich glaube, deswegen hatte ich auch dieses komische Gefühl, man sieht bei solchen Spitzenteams einfach, dass die sind so unerschütterlich, wirken die, ne, in solchen, die brauchst du ganz, ganz, du brauchst ganz, ganz lange, bis du die brechen kannst und das hat da auf jeden Fall nicht geklappt an dem Tag.
Ja. Nochmal kurz zu dieser Purdy-Diskussion, die ja immer wieder entflammt, sobald die 49er spielen. Ich finde diese Diskussion ja wirklich unerträglich mittlerweile.
Warum?
Weil kann ich gar nicht verstehen. Es gibt halt nur die eine Seite oder die andere Seite. Also die einen sprechen ihm sämtliche Erfolge am Erfolg ab. Dann gibt es diesen kleinen Teil der Niners-Bubble, der ihn am liebsten auf eine Höhe mit Mahomes stellen würde. Es ist beides halt kompletter Quatsch und wird einfach dem Ganzen nicht gerecht. Und damit tut man ja auch Purdy gar keinen Gefallen, weil es immer wieder nur darum geht. Ich meine, sachliche und berechtigte Kritik an ihm, das ist ja kein Disrespect oder ist ja jetzt nicht so, dass man ihn nicht mag, sondern es ist einfach, man muss es auch einfach mal kritisieren dürfen, wenn er nicht gut spielt und wenn er schlechte Pässe wirft, wie in Halbzeit 1 seine Interception zum Beispiel. Das war kein guter Pass. Und der reine Blick auf Zahlen und Statistiken ohne jegliche Einordnung und Kontextualisierung, die ist ja auch absurd. Das macht einfach auch nicht immer Sinn, weil wenn wir Spiele der Niners sehen und Spiele der Chiefs sehen jetzt oder dieses Jahr Spiele der Ravens, das sind einfach andere Sachen, die von den Quarterbacks ja, gebraucht werden, die abgefragt werden, die trotzdem liefern. Und es ist einfach nur müßig, finde ich. Und dabei könnte es ja nicht so schön sein. Ich meine, die Story ist doch genial. Das ist Mr. Irrelevant, der alle überrascht. Das ist doch die Cinderella-Story. Der spielt sensationell. Er zieht in den Super Bowl ein und daran kann man sich doch einfach erfreuen, ohne ihn jetzt gleich zum MVP, Goat oder was der Geier zu erheben. Und wer sich auf der anderen Seite, ja, auf der anderen Seite sich darüber aufregt, der ist halt auch ein Idiot.
Man kann sich, die Leute brauchen Sachen zum Aufregen, sonst macht es keinen Spaß, sollen sie sich doch darüber aufregen. Wenn du jetzt noch sagst, Purdy ist einer, der nur ein Systemquarterback ist, bla bla bla, dann soll er das erzählen, aber halt nicht mir. Ganz einfach, ne?
Alright, die Lions, Domi. Wir hatten nach dem Spiel eine emotionale Ansprache von Dan Campbell, der ganz deutlich gesagt hat, das war unser bester Shot. Das war vielleicht der einzige, den wir je hatten. Ne? Also das hat er wirklich offen so gesagt. Ich glaube, der hat da auch dem Team das so deutlich gesagt, weil es die Wahrheit ist. Und ich finde, das macht ihn einfach auch so sympathisch und authentisch. Er weiß einfach, wie schwer es in der NFL ist, überhaupt an diesen Punkt zu kommen, wo du jetzt gerade warst. Wenn du eben nicht einen Patrick Mahomes oder einen Tom Brady hast.
Ja. Der ist, ich glaube, deswegen ist er auch so geschätzt, deswegen lieben ihn auch die Spieler. Der ist halt einfach granatenehrlich. Also der macht auch, der redet einfach nicht drum rum. So ist es halt. Ja? Der sagt, okay, Leute, verkackt. Und wieder mal übrigens, Bevor ich da nochmal zu Campbell komme, übrigens nochmal, Karma hat wieder zugeschlagen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wie Eminem den 49ers in der Halbzeit allen den fetten Mittelfinger gezeigt hat.
Das fand ich, das, dieses Foto. Ey, ich hätte es ausgedruckt und mal an meine Wand geworfen, hätten die tatsächlich den Super Bowl dieses Jahr geholt. Ich bin, ich bin ein großer Eminem-Fan.
Ja.
Ich hätte mich auch sehr über diesen Taylor Swift Eminem Bowl drüber gefreut.
Ich mag ihn auch total. Aber es ist wieder, es ist halt wieder mal Karma, ne? Es ist halt einfach fucking Karma.
Du hast aber auch hier auch keinerlei Kontext, was die Niners-Fans ihnen zugerufen haben und ob es eine Halbzeit war oder vor dem Spiel.
Natürlich
nicht. Ich meine, der ist ein Rapper, natürlich zeigt er den Leuten den Mittelfinger.
der wird denen schon auch ein bisschen was erzählt haben. Ne? Also ja. Also das war erstens mal Karma, fand ich wieder mal witzig, wie Karma einfach granatenmäßig wieder zuschlägt.
Ich meine, was mehr Karma war die Szene von Chauncey Gardner-Johnson, der beim Stand von,
Gott,
was war's,
Gott,
24-0 oder 24-7, wo er an der Seitenlinie stand und den Niners-Fan schon Tschüss gewunken hat.
Ich würde den rausholen und würde den so zur Schnecke machen und würde sagen, bist du eigentlich völlig behämmert, Kollege? Bist du völlig dumm? Haben sie dir ins Hirn geschissen? Oder was hast du bitte gemacht? Ja, ich kann sowas nicht verstehen, wirklich. Da geht mir, wie sagt man hier in Süddeutschland, das Messer im Sack auf. Ja, also so dumm, wirklich. Naja, ich kann es nicht verstehen.
Wie geht's jetzt für die Lions weiter? Die wichtigste Botschaft, die kam heute, wir haben ja gerade Dienstagabend, denn Offensive Coordinator Ben Johnson, der vielleicht begehrteste Junggeselle und Koordinator der NFL, der hat sich gegen einen Head-Coaching-Job entschieden, den er definitiv hätte bekommen können und bleibt für ein weiteres Jahr der OC der Lions. Das ist mehr als überraschend.
Das ist extrem überraschend, ja.
Der hatte vier Interviews, auch kurz vor dem Spiel noch hatte er ja noch Interviews. Die Commanders und Seahawks waren in den letzten beiden Teams, die jetzt gerade noch auf der Suche sind. Ich glaube, sie hätten den beide sehr gerne genommen. Aber er will bleiben. Das ist ungewöhnlich, weil normalerweise sind so junge Coaches, die Chance bekommen, gerade er hat da letztes Jahr schon die Chance hätte bekommen und sich dagegen entschieden. Jetzt noch ein zweites Mal, gerade junge Coaches nehmen da oft, so früh es geht, eben diesen Head-Coaching-Job an. Manchmal geht's gut, manchmal nicht. Und ich meine, der ist 37, der hat noch genug Zeit vor sich, ist jetzt erst 2 Jahre ja auch erst Offensive Coordinator und Playcaller. Und auch er kann sich immer noch weiterentwickeln mit dieser Offense zusammen. Die ist ja sehr innovativ und hat einfach Spaß gemacht. Deswegen, ich finde es sehr spannend, was da gerade zusammenwächst. Und das ist ja jetzt schon eigentlich ein verschworener Haufen, der wahrscheinlich jetzt auch sagt, okay, jetzt lass uns doch einmal angreifen, noch einen letzten Versuch hier in dieser Konstellation. Diese ganze Franchise, Stadt und Regierung wird ja jetzt belebt. Ich meine, hast du die Bilder aus dem Ford Field gesehen? Da war nur Public Viewing parallel zum Spiel. Und es hat sich angefühlt wie ein Heimspiel da. Kranke Bilder.
Ja, gibt's nichts zu sagen. Die Story ist so. Also, ja, ich habe einen ganz engen, ich habe einen Freund, das ist ein Die Hard Lions Fan, wirklich Die Hard. Und der hat mir in der Halbzeit eine Nachricht geschrieben, aber er hat schon geahnt, er hat reingeschrieben. Das sagt eigentlich schon alles. Wer seine Franchise gut kennt, er hat geschrieben, warte, wo ist es? Was für eine erste Halbzeit, so geil. Das hat ja alles geklappt. Du weißt gar nicht, was gerade in mir vorgeht. Unfucking fassbar. Hoffentlich fallen die in der zweiten Halbzeit nicht zusammen. 2:09 hat er mir das geschrieben. Das war genau zur Halbzeitpause. Was für eine bittere Nachricht, ey. Wirklich. Ich mein, Tommy, Lars, herzliche Grüße. Liebe Grüße.
Tommy, wir kennen es ja eigentlich mittlerweile auch. Wenn meine Raiders mit drei Scores führen, bin ich der Letzte, der sagt, oh, das Ding haben wir.
Es ist, man kennt seine Pappenheimer, es ist halt so, ne? Man kennt seine Dinge einfach, es ist halt so, ne? Also, ist einfach leider Gottes so.
Ja, was positiv für die Lions ist, sie haben nicht ganz so viele Free Agents jetzt in der kommenden Offseason. Auf Defense-Seite, der wichtigste Mann ist im Gardner Johnson. Den hat man ja erst vor der Saison von den Eagles geholt. Ich glaube, hier wäre es wichtig, den schon zu halten. Die Okwara-Brüder, wenn Free Agents, Charles Harris, Jerry Jacobs, Benito Jones, da sind jetzt hier nicht die größten Namen. auch in der Offense, da hast du einen Josh Reynolds und sonst deine Line, die ist halt wichtig, die musst du ja adressieren, weil du hast einen Graham Glasgow, einen Hala Pulivatai, boah, ich kriege den Namen immer noch hin, Wahnsinn, Jonah Jackson, Dan Skipper, Kayode Awosika, das sind schon viele Namen, die du hier hast. Gerade so ein Jackson und Glasgow solltest du versuchen zu halten, weil du hast einiges an Capspace, 58 Millionen aktuell, das ist Platz 6 der Liga. Das heißt, du kannst viele von denen halten und auch in der Free Agency noch mal mächtig zuschlagen. Ne? Also vielleicht auch mal ein Cornerback. Du hast ja gesehen, dass dir sowas fehlt. Ein echter Whiteout fehlt dir, ein Pass-Rusher neben Herr Hutchinson. Du hast halt einfach noch ein paar Baustellen. Das haben wir während der gesamten Saison gesagt, dass dieses Team eigentlich noch nicht so weit ist. Dass sie es trotzdem so weit geschafft haben, ist genial. Aber sie waren eben noch nicht so weit.
Ja, ist so. Ist einfach so. Also, ja, ich hätte es ihnen von Herzen gegönnt. Ich glaube aber, Ich denke im Sinne des Footballs, dass die Niners den Chiefs mehr Paroli bieten werden im Super Bowl. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
Ganz ehrlich, ich weiß gar nichts mehr, was diese NFL bringt. Und Tipps sind sowieso immer alle Mist gewesen von mir dieses Jahr. Ich hoffe, ihr habt nie danach getippt. Sonst werdet jetzt echt arme Leute. Dass es am Ende schon wieder die Chiefs und Niners sind. Ja, kann man langweilig finden, kann man auch extrem kacke finden, was das eine oder andere Team angeht. Ja, wie gesagt, ihr kennt mich, die uns schon länger hören, die wisst ganz genau, wie ich zu diesem Super Bowl stehe und auf welcher Seite, glaube ich, meine Sympathien jetzt liegen. Ich werde da sein, so viel kann ich schon mal verraten. Für mich geht's nächste Woche Dienstag, geht's los nach Las Vegas. Ich bin unfassbar aufgeregt. Ich war letztes Jahr schon in Phoenix dabei und hatte die Zeit meines Lebens. Ich stelle mir Las Vegas noch mal ein bisschen verrückter vor und bin ja sehr gespannt, was da einfach alles auf mich zukommt. Ich werde euch ein wenig mitnehmen bei Instagram. Das heißt, schaut da mal bei Instagram rein, in Stories, Posts. Ich versuche mal, so viel es geht, nebenbei da noch mal reinzuhauen, je nachdem, wie viel Zeit ich natürlich auch habe. Weil da wird einiges passieren. Also ich bin da echt gespannt, freue mich wahnsinnig.
Ich hasse dich, aber habe ich jetzt nicht gesagt.
Das hast du gesagt, das hast du auch schon mehrfach gesagt.
Wie kann man dich nicht hassen, wenn du da hinfliegst? Aber ich kann es verstehen, es wird, glaube ich, großen Spaß machen. Von daher wünsche ich dir da viel Spaß. Lass uns ein paar Eindrücke zukommen, sodass wir alle ein bisschen zugucken können.
Absolut. Dementsprechend kommt unsere Folge auch nächste Woche wahrscheinlich schon am Dienstag, weil wir montags schon aufnehmen müssen, weil ich Dienstag im Flieger sitze. Das heißt, wir nehmen nächste Woche Montag auf, werden dann aber auch die Folge zeitig veröffentlichen, weil es macht keinen Sinn, dann noch bis Mittwoch zu warten damit, weil in der Woche passiert ja auch einfach zu viel. Wir haben natürlich viele Stimmen dann noch von den Spielern, viele Storylines, die dann noch wieder wachsen. Das heißt, wir versuchen nächste Woche dann auch nochmal Richtung Wochenende eine zweite Folge hinterher zu hauen. Jetzt fehlt gerade die Polizei laut an mir vorbei. Ich hoffe, man hört es nicht. Ich hoffe, die wollen nicht zu mir. Also, dass wir eventuell noch eine zweite Folge machen, ich kann es nicht versprechen, aber wenn ich da die Zeit habe, dann werden wir nochmal telefonieren, Domi, und sprechen nochmal Richtung Freitag. Nochmal genau
zum Spiel. Du bist ja wieder 9 Stunden hinten dran.
9 Stunden? Nicht 8?
Ja, 8 oder 9, ja. Also ich glaube, derselbe ist doch selber Breitengrad wie San Francisco. Steko ist 9 Stunden.
Ja. Aber ich meine, Vegas ist ja noch so ein bisschen in...
Ja, 8 oder 9. 8 oder 9. Ah, auf jeden Fall nicht, auf jeden Fall ordentlich.
Ja. Aber kriegen wir hin. Ja, übers Spiel, Chiefs Niners, der Super Bowl in Las Vegas, Nevada, da werden wir dann nächste Woche, wie gesagt, ausführlich drüber sprechen. Wir machen dann nicht nur die sportliche Analyse, sondern wir schauen auch aufs Ganze drumherum. Da haben wir ja mittlerweile den ganzen Glitz und Glamour, Taylor Swift, Tay-Tay und die Frau von Kai Juszczyk mit ihren coolen Jacken und Schuhen.
Apropos nochmal Kai Juszczyk.
Boah. Ah ja.
Alter Schwede.
Das ist der beste Fullback der Liga. Sorry, Jakob Johnson, aber wir hatten Kai Juszczyk, der einmal, ich glaube, 20 Yards von der Line of Scrimmage entfernt einen Ball fängt.
Und wie? Dann noch, und, ja, und wie er den fängt. Der hat, wie gesagt, seine Füße drin lässt, wie ein absoluter absoluter Top-Wide-Receiver. Das war
ja, nee, das war noch ein anderes Play. Das meinte ich gar nicht. Aber die Szene ja auch. Wirklich wie so eine Ballerina an der Seitenlinie. Perfekt. Kai Juszczyk. Gut, dass wir ihn nochmal ansprechen.
Brutal. Ein brutales Ding war das. Wirklich.
Ja.
Unfassbar.
Ja. Geiler Typ.
Ja, absolut. Definitiv.
Damit so,
Kai Juszczyk ist doch ein gutes...
Das, genau, das soll es von hier gewesen sein. Wie gesagt, schaut nochmal bei Instagram vorbei. Wer uns noch nicht folgt, tut es gerne. Quarterbacksneak.podcast. Schreibt uns gerne überall, wo es geht. Wir freuen uns immer über jede Nachricht. Versuchen auch so viele, wie es geht, zu beantworten. Gebt uns gerne überall, wo es geht, 5 Sterne. Da freuen wir uns natürlich auch immer drüber. Ansonsten, habt eine gute Woche. Sonntag gibt es kein Spiel, nur den Pro Bowl. Ja, schaut rein, wer will. Wir gucken auch mal, glaube ich, kurz rein, Domi, aber gibt uns jetzt eher wenig.
Ich gucke eher nicht rein. Ich guck mir die kurzen Videos an, die dann kommen mit den Skill, mit den kleinen Minigames. Und das war's.
Oh, das reicht, ja? Denke ich auch.
Bei uns reicht es jetzt auch.
Macht's gut. Schöne Woche
alles
euch.
Alles klar, Leute.
Haut rein. Ciao, ciao.
Good night. Ciao.
Quarterback Sneak. Der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominics.